Corso. Kunst und Pop.
Und wir singen im Atomschutzbunker.
Der Corso Podcast, heute über die Postapokalypse.
Hurra, diese Welt geht unter.
Mit Raphael Smartok.
Hurra, diese Welt geht unter.
Und Kolja Unger.
Auf den Trümmern des Paradies.
Raphael, wenn du an die Apokalypse denkst, ist das dann etwas, wo du, ja, so wie bei KZ eben gehört, Hurra schreien würdest? Oder wie stellst du dir die Welt quasi nach dem Ende der Welt vor?
Also ich würde sicherlich nicht Hurra schreien. Und die Welt nach dem Ende der Welt, tja, die wird ja sozusagen schon für uns vorgestellt in all den zahlreichen Filmen und Weltuntergangsszenarien, die es so gibt. Aber ich würde sie mir auf jeden Fall als sehr trostlosen Ort vorstellen, an dem man nicht gerne lebt.
Also eher so klassische Weltuntergangsszenarien. Der Grund, warum ich dich das frage, wir haben in den letzten Jahren nicht nur diesen Song, den wir eben gehört haben, sondern auch einige Filme und Computerspiele mit postapokalyptischen Bildern und Szenarien gesehen, die eben nicht mehr so düster und bedrohlich sind, wie man es zum Beispiel noch bei Terminator oder anderen Science-Fiction- oder Weltuntergangsszenarien kennt.
Also ich finde, man kann den eigentlich sehr schön sehen, gerade jetzt in den letzten Jahren und dann auch Jahrzehnten, dass wir so einen frühen Anfang haben in der Dystopie, der aus dem Krieg kommt. Also dass man die frühen ersten Postapokalypsen kommen aus dieser Atombombenangst und aus der Angst vor der Zerstörung der Welt durch die Atombombe.
Ja, das war Maren Konrad, die ist Professorin für Kinder- und Jugendliteratur an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Unsere Autorin Lili Amankwar hat sich ja mit ihr über diesen neuen Trend in der Darstellung von Apokalypsen unterhalten, die ja eher freundlich, grün und belebt sind, nur halt mit weniger Menschen belebt.
Die neue Postapokalypse zerstört quasi nur den Menschen und nicht die Erde und leistet sich dadurch so einen ganz idyllischen Ort, der plötzlich bewohnt werden kann von den wenigen, die dann das Glück haben zu überleben. Und das ist ja ein völlig anderes Konzept, mit dem die neue Postapokalypse da arbeitet.
Raphael, du runzelst die Stirn. Bist du nicht überzeugt davon, dass wir uns auf die Apokalypse freuen können?
Also ich glaube, dass diesen Bildern unberührter Naturen, wie sie eben in Filmen wie Annihilation oder in Computerspielen wie The Last of Us 2 auftauchen, denen haftet so eine gewisse Ambivalenz an. Also ich kann mich da nicht drüber freuen. Zum einen so eine Sehnsucht, also diese Sehnsucht nach einem Urzustand, einer unberührten Natur, den es so nicht mehr gibt heutzutage. Höchstens vielleicht irgendwo, ja, vielleicht in der Tiefsee oder möglicherweise auf anderen Planeten, die wir noch gar nicht kennen.
Wunsch nach einem Urzustand. Mhm. So im romantischen Sinne, wie damals im 19. Jahrhundert, als, weiß nicht, Industrialisierung geht los und auf einmal fangen alle Dichter an, Märchen und Naturgedichte zu schreiben als eine Art Realitätsflucht?
Nee, also nicht so im romantischen Sinne, so eines als Sehnsuchtsortes oder also einer Realitätsflucht, so einem Eskapismus. Ich denke, dass in diesen neuen apokalyptischen Naturbildern ja auch schon so die Fehler von heute oder von gestern mitgedacht werden, also die halt eben auch zum Klimawandel geführt haben. Ich finde, dass dafür versinnbildlich sich so der Wunsch nach einer Tabula Rasa, so einem Neubeginn und so einem Gegenentwurf zum Anthropozän.
Also Anthropozän, das Zeitalter, in dem der Mensch alle Prozesse der Erde selbst steuert oder beeinflusst, zumindest irgendwie daran partizipiert, willentlich oder unwillentlich.
Genau, und das ist einfach so ein Markenzeichen unseres Zeitalters. Also alles, was wir erleben, ist menschengemacht. Der Mensch steht sich, um es mit dem Physiker Werner Heisenberg auszudrücken, immer nur sich selbst gegenüber. Und ich würde vor diesem Hintergrund diese postapokalyptischen Naturdarstellungen auch weder als utopisch noch dystopisch begreifen und nicht in diesem Gegensatzpaar denken. Denn auch in dieser Schönheit unberührter Natur liegt auch etwas zutiefst Furchteinflößendes. Also auch die Angst davor, diesen Klimawandel nicht mehr kontrollieren zu können.
Gut, aber das finde ich ist jetzt wirklich dystopisch. Also diese Ängste, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Die sind einfach das, was unser Bild von Zukunft prägen. Nämlich die Vorstellung, dass wir einfach die ganze Welt kaputt machen. Und die sind auch in der Gesellschaft allgegenwärtig. Man denkt nur an die Fridays for Future Proteste.
Das ist sozusagen der neue Trend, den wir im Moment beobachten können. Keine Ausrottung mehr, sondern eben neue Perspektiven, neue Gesellschaftsentwürfe. Und das passt ja eigentlich sehr gut auch zum gesellschaftlichen Klima, dass wir eine Fridays for Future-Bewegung haben, dass wir neue gesellschaftliche Strömungen haben, uns ganz anders über Rassismus und Diversität unterhalten. Es muss diese neuen Gesellschaftsentwürfe einfach geben, um überhaupt an der Utopie arbeiten zu können und die neue Postapokalypse zeigt das sehr schön. Und dann auch gerade in diesen epischen Bildern von Dschungel und von Natur und von blühenden Landschaften, die nach dem Menschen kommen und dann neue Menschen hervorbringen, die neue Gesellschaften hervorbringen.
Das ist mir jetzt aber alles zu optimistisch. Für mich schwingt auch in diesen apokalyptischen oder postapokalyptischen, arkadischen Naturbildern auch so der Gedanke an die Kontingenz der Menschheit mit, also die Möglichkeit und gleichzeitige Nichtnotwendigkeit der Menschheit. Und da sieht man darin, dass es die Natur schon vor der Menschheit gegeben hat und es sie auch geben wird, wenn es uns Menschen nicht mehr geben sollte. Und dieser Gedanke schwingt halt eben auch in diesen Unterhaltungsprodukten mit. Also unsere Existenz in diesem Universum ist völlig zufällig, vielleicht sogar, wenn man es ganz zynisch ausdrücken möchte, ein Fehler im System. Und das ist eigentlich kein schöner Gedanke.
Also jetzt zitiere ich auch nochmal einen Physiker, wenn du das machst, dann darf ich das auch, Albert Einstein: Gott würfelt nicht. Und das ist genau der Punkt, über den man sich streiten kann und über den sich auch schon seit Anbeginn der Kultur gestritten wird. Diese Ambivalenz, die du ja eben angesprochen hast, die steckt schon in dem Begriff der Apokalypse an sich. Das Wort Apokalypse heißt nämlich Enthüllung oder im christlichen Sinne Offenbarung und meint deswegen sowohl das Ende der Geschichte und der Menschheit als auch im religiösen Sinne das Reich Gottes. Die Menschheit hat nämlich ein grundsätzliches Problem oder Paradoxon. Sie weiß schon lange, dass die Natur vor den Menschen da war und dass auch nach den Menschen irgendwas kommen wird. Nur die Menschen können sich niemals vorstellen, was das genau sein wird, weil sie können sich nicht etwas vorstellen ohne sich selbst. Da beginnen dann Fiktion und auch Religion, Ehrfurcht und Hoffnung zugleich. Und du hast ja gesagt, für dich ist das eine ganz große Furcht oder ist das was ganz Schlimmes. Aber man kann genauso gut auch, wenn man diese Vorstellung hat, daraus eine Hoffnung ableiten. Und ich denke auch, das ist eine Hoffnung, die diese Fridays for Future Leute haben, dass eine andere Welt möglich ist. Und diese Hoffnung ist dann natürlich auch immer auf etwas Schönes gerichtet. Bei den Christen ist das dann halt das ewige Leben oder, ich denke, das inspiriert auch jetzt diese Bilder, das Paradies.
Ah, weiß ich nicht, Kolja. Ich sehe in diesen Bildern einer nicht domestizierten Natur eher etwas Menschenfeindliches und nicht unbedingt Paradiesisches. Also, denn hinter dieser schönen Oberfläche, da verbergen sich ja auch viele Schrecken. Also, denk nur an wilde Tiere, unwegsames Terrain, rätselhafte Entwicklungen, eine vielleicht ja, nicht nachvollziehbare Natur mehr, unbewohnbare Häuser, die zerfallen oder halt eben auch Viren und pandemische Bedrohungen, die wir auch heutzutage erleben.
Ich merke schon, jetzt rückt das alles so ein bisschen näher. Mhm. Du kannst der Krise, der Katastrophe einfach nichts Positives abgewinnen. Ich kann dich da nicht überreden. Aber jetzt, wo du das auch so mit heute vergleichst, gab es das auch nicht, dass du irgendwie so einen Moment hattest, wo du dachtest, eigentlich doch ganz schön der Lockdown, hört man mal wieder ein paar Vögel, ich laufe am Rhein lang und sehe, das Wasser ist viel klarer und sauberer. Sowas hast du gar nicht gehabt?
Nein, Kolja, das habe ich nicht gehabt, nein. Da muss ich dir ehrlich sein, das habe ich nicht gehabt. Ich habe natürlich mit Interesse auch so Geschichten in der Presse verfolgt, in denen dann auf einmal von Wildtieren die Rede war, die dann aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in die großen Städte wieder zurückkommen.
Ist doch super, hat man wieder irgendwie so einen Kontakt zu Tier, kann man sich nochmal zum Tier, kann man sich nochmal neu erleben als Mensch.
Findest du nicht super? Wenn dir ein Puma plötzlich begegnet in so einer Großstadt, glaube ich, findest du das auch nicht super.
Artenschutz.
Aber denk doch mal an Wölfe, was ja auch diese Wolf-Diskussion, die auch hierzulande geführt wird, da drehen ja schon alle durch. Ne? Und das war ja vor der Pandemie, vor Corona. Und ich glaube, die Begegnung mit Mensch und Tier in so einer durchtechnisierten Welt von heute, gerade mit Wildtieren, ist nicht angenehm. Also solche Begegnungen als idyllisches Bild zu begreifen, das fällt mir echt ziemlich schwer.
Ja, die Welt retten oder soll man es lassen? Wir, also Corso-Redakteur Raphael Zmarzoch und ich, Kolja Unger, wir haben im Podcast über die Darstellung der Welt nach der Apokalypse in der Popkultur philosophiert. Den Radiobeitrag dazu können Sie auch in unserer Audiothek-App nachhören oder auf deutschlandfunk.de/Corso nachlesen. Corso. Kunst und Pop.